Unsere Wortbetrachtung heute oder unsere Predigt, die Wortverkündigung kommt aus Richter 4. Aber bevor wir da einsteigen, habe ich eine Frage. Wie sieht eine Einladung oder eine Einleitung, Entschuldigung, zum Bibelstudium aus? Wir schlagen jetzt das Wort Gottes auf in der festen Zuversicht, dass der Herr Antworten auf unsere Fragen hat. Eben in Richter 4. Wir werden diese Antworten auch finden. Aber wie leiten wir ein Bibelstudium ein? Ob es die stille Zeit ist, die Familienandacht, eine Bibelgruppe oder was auch immer. Und vielleicht geben uns die Psalmen einen Hinweis. In den Psalmen gibt es nämlich ganz, ganz verschiedene Einleitungen zu einer Begegnung mit Gott. Der Psalmist fängt manchmal voll Vertrauen an. Manchmal ist er freudig und lobend. Manchmal niedergeschlagen und ratlos. Manchmal wird er verfolgt, er ist zornig, er will Gerechtigkeit und Rache. Manchmal ist er sich seiner Sünde bewusst, er schämt sich und sucht Gnade. Kurz zusammengefasst könnte man es so sagen. Das ganze Leben in all seinen Facetten ist eine Einleitung zum Wort Gottes. Egal, womit du dich jetzt beschäftigst, egal, was die Leute in der Bibelgruppe, wie es sie plagt, man kann und soll und muss direkt von der Not des Alltags zum Wort Gottes kommen. Also, überlege, was dich beschäftigt. Oder vielleicht, was hat dich beschäftigt, bevor du in die Gemeinde gekommen bist. Oder was wird dich beschäftigen, wenn du nach Hause gehst. Das ist unsere persönliche Einleitung jetzt zum Wort Gottes. Das sind die Fragen, auf die wir Antworten suchen. So, jetzt, Herr, was sagst du? Was für Rat und Weisheit hast du für mich? Was ist deine manchmal ganz andere Perspektive, die Licht in meine Dunkelheit bringt? Was hilfst du mir aus deinem Wort? Schlagen wir gemeinsam Richter 4 auf. Richter 4. Als aber Ehud gestorben war, taten die Kinder Israels wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Da verkaufte sie der Herr in die Hand Jabins, des Königs der Kanaaniter, der in Hazor regierte. Und sein Heerführer war Sisera, der in Haroshet-Goyim wohnte. Da schrien die Kinder Israels zum Herrn, denn er hatte 900 eiserne Streitwagen und er unterdrückte die Kinder Israels mit Gewalt 20 Jahre lang. Und Deborah, eine Prophetin, die Frau Lapidots, richtete Israel zu jener Zeit. Und sie saß unter der Deborah-Palme zum Gericht zwischen Rama und Bethel auf dem Bergland Ephraim. Und die Kinder Israels kamen zu ihr hinauf vor Gericht. Und sie sandte hin und ließ Barak rufen, den Sohn Abinoams von Kedesh-Naphtali, und sprach zu ihm: Hat nicht der Herr, der Gott Israels, geboten, geh hin und zieh auf den Berg Tabor und nimm mit dir 10.000 Mann von den Söhnen Naphtalis und von den Söhnen Zebulons. Denn ich will Sisera, den Heerführer Jabins, mit seinen Streitwagen und mit seinen Heerhaufen zu dir an den Bach Kison ziehen lassen und ihn in deine Hand geben. Barak aber sprach zu ihr: Wenn du mit mir gehst, so will ich gehen. Gehst du aber nicht mit mir, so gehe ich nicht. Da sprach sie: Ich will freilich mit dir gehen, aber der Ruhm des Feldzuges, den du unternimmst, wird nicht dir zufallen, denn der Herr wird Sisera in die Hand einer Frau übergeben. Und Deborah machte sich auf und zog mit Barak nach Kedesh. Da berief Barak Zebulon und Naphtali nach Kedesh und zog mit 10.000 Mann Fußvolk hinauf. Auch Deborah zog mit ihm hinauf. Heber aber, der Keniter, hatte sich von den Keniten, den Söhnen Hobabs, des Schwiegervaters Moses, getrennt und hatte sein Zelt bei der Terebinte von Zaanaim neben Kedesh aufgeschlagen. Und es wurde dem Sisera berichtet, dass Barak, der Sohn Abinoams, auf den Berg Tabor gezogen sei. Da berief Sisera alle seine Streitwagen, 900 eiserne Streitwagen, und das ganze Volk, das mit ihm war, von Haroshet-Goyim an den Bach Kison. Deborah aber sprach zu Barak: Mache dich auf, denn dies ist der Tag, an dem der Herr den Sisera in deine Hand gegeben hat. Ist nicht der Herr vor dir ausgezogen? Da stieg Barak vom Berg Tabor hinunter und die 10.000 Mann hinter ihm her. Und der Herr brachte Sisera samt allen seinen Streitwagen und seinem ganzen Heer durch die Schärfe des Schwerts vor Barak in Verwirrung, so dass Sisera von seinem Streitwagen sprang und zu Fuß floh. Barak aber jagte den Streitwagen und dem Heer nach bis nach Haroshet Goyim. Und das ganze Heer Sisras fiel durch die Schärfe des Schwerts, so dass nicht einer übrig blieb. Sisera aber floh zu Fuß zum Zelt Jaels, der Frau Hebers des Keniters. Denn Jabin, der König von Hazor, und das Haus Hebers des Keniters hatten Frieden miteinander. Jael aber trat heraus dem Sisera entgegen und sprach zu ihm: Kehre ein, mein Herr, kehre ein zu mir und fürchte dich nicht. Und er kehrte bei ihr ein ins Zelt und sie deckte ihn mit einer Decke zu. Er aber sprach zu ihr: Gib mir doch ein wenig Wasser zu trinken, denn ich bin durstig. Da öffnete sie den Milchschlauch und gab ihm zu trinken und deckte ihn wieder zu. Und er sprach zu ihr: Stelle dich an den Eingang des Zeltes, und wenn jemand kommt und dich fragt und spricht: Ist jemand hier? So sage: Nein. Da nahm Jael, die Frau Hebers, einen Zeltpflock und einen Hammer zur Hand und ging leise zu ihm hinein und schlug ihm den Pflock durch die Schläfe, so dass er in die Erde drang. Er aber war vor Müdigkeit fest eingeschlafen und er starb. Und siehe, da kam Barak, der den Sisera verfolgte. Jael aber trat heraus ihm entgegen und sprach zu ihm: Komm her, ich will dir den Mann zeigen, den du suchst. Und als er zu ihr hineinkam, lag Sisera tot da, und der Pflock steckte in seiner Schläfe. So demütigte Gott zu jener Zeit Jabin, den König von Kanaan, vor den Kindern Israels. Und die Hand der Kinder Israel lastete je länger, je schwerer auf Jabin, dem König von Kanaan, bis sie ihn völlig vernichtet hatten. Und jetzt vermutlich könnt ihr nachvollziehen, warum ich dieser Predigt den Titel gab: Um Himmels Willen, was soll das bedeuten? Denn hier, wir kommen mit unseren Fragen zum Herrn, die Einleitung stimmt. Jetzt brauchen wir aber eine Überleitung, denn wir kommen mit unseren Alltagsfragen zum Herrn und dann lesen wir hier diese Stelle und denken: Okay, was hat das aber mit meiner Situation zu tun? Buchstäblich, um Himmels Willen, was bedeutet dieser Text? Was spricht Gott jetzt zu mir? Das sind ganz gute und ganz wichtige Fragen. Und Gott sei Dank haben wir im biblischen Glauben keine Angst vor irgendeiner Frage. Man kann und soll seine Fragen Gott bringen. Ich möchte auch heute auf diese Fragen eingehen, denn es ist wichtig, dass wir nicht um den heißen Brei hier reden. Also, ein erster Ansatz auf eine Antwort findet man gleich am Anfang der Geschichte und dann wieder am Ende oder am Schluss der Geschichte. Ganz am Anfang in Vers 1 taten die Kinder Israels wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Da verkaufte sie der Herr in die Hand Jabins. Und dann erzählte, wer Jabin ist. Und die Israeliten schrien zum Herrn, denn der Feind war mächtig. Ganz am Schluss ist etwas Ähnliches. Vers 23, so demütigte Gott zu jener Zeit Jabin, den König von Kanaan, vor den Kindern Israels. Und die Hand der Israeliten lag je länger, je schwerer auf diesen König, bis sie ihn völlig vernichtet hatten. Also, das Erste, was diesen beiden Texten deutlich vermittelt oder verkündigt ist: Gott ist derjenige, der am Agieren ist. Der hat alles in der Hand. Er ist der Regisseur des Lebens. Dies ist entsprechend eine Erzählung von seinen Taten in seinem Wort. Und wir kennen den, der hier tut und der hier spricht. Diese Geschichte ist Teil seines Worts. Sie ist ein Bericht in der ganzen Heilsgeschichte, die Geschichte des Heils. Also, wir mögen unsere Fragen haben, aber wir kennen den, der hier agiert und spricht. Und unsere Fragen in dem Sinne haben somit einen Rahmen, einen Kontext. Dies ist das Wort des Herrn. Er hat alles in der Hand. Und es ist ganz wichtig, dass wir diese Fragen stellen über diese Stellen wo die wir nicht sofort einordnen können. Ich unterrichte seit einigen Jahren im Alten Testament und die erste Aufgabe in meinem Kurs ist, dass ich die Studenten frage, welche Stellen im Alten Testament sie nicht verstehen. Und da ist die große Mehrheit sagen, diese Stellen, wo der Herr gewalttätig ist, das verstehen wir nicht. Also es ist wichtig, dass wir, wenn wir solche Fragen haben, diese Fragen dem Wort Gottes bringen. Es gibt sehr wohl für dich und für mich einige Stellen, die wir nicht sofort einordnen können oder wirklich einordnen. Keiner, der die Bibel ehrlich liest, mit dem Anliegen, sie zu begreifen, versteht alles sofort. Manche Stellen sind wie frisches Brot und klares Wasser für die Seele und dann stoßen wir auf Stellen, die für uns schwerer zu verstehen und einzuordnen ist. Und ich verspreche euch, der Herr gibt uns auch in diesen Texten Antworten auf unsere Fragen. Er hat natürlich auch Gedanken und Fragen, die wir nicht haben, aber er gibt uns in solchen Texten Antworten auf das, was wir brauchen für unser tägliches Leben. Man könnte es so in den Worten von Jesus sagen, Himmel und Erde werden vergehen, aber Richter 4 wird ewig bleiben. Dieser Text, der für viele nicht zu verstehen ist, verkündigt eine Botschaft von Gott selbst an uns. Nun, ich sollte vielleicht etwas Hintergrundinformation geben, wie ich überhaupt auf diese Stelle gekommen bin. Das kam aus unserer Familienandacht. Und zwar vor einigen Jahren, als unsere Kinder gerade 4-, 5- und 6-jährig waren, da haben wir ihnen die Pilgerreise vorgelesen. Und in diese Klassiker kommt der Christ, der Pilger, an eine Stelle, wo er in einem Haus übernachtet. Und sie diskutieren mit ihm, die Leute im Haus und er, und dann nehmen sie ihnen diese Waffenkammer und geben ihm die geistliche Waffenrüstung, Schwert und Panzer für seine Reise und zeigen ihm auch die Ausrüstungen, mit denen einige Diener Gottes wunderbare Taten getan haben. Sie zeigten ihm den Stab des Mose, womit er den Nil schlug, das Schilfmeer teilte, die Plagen brachte, Wasser aus dem Felsen brachte. Die Krüge, Fackeln und Posaunen, womit Gideon das Heer des Midian zerschlug. Den Eselskinnbacken, womit Simson den großen Sieg errungen hat. Den Schleuder des Davids und den Stein, womit er Goliath tötete. Und neben anderen Dingen dann auch den Hammer und den Zeltpflock, womit Jael Sisera erschlug. Die Kinder haben den Stein von David und gekannt und Goliath haben sie auch gekannt, aber das mit dem Zeltblock war für sie neu. Dann haben sie gesagt, was war das mit dem Zeltblock? Und dann haben wir sie ihnen gezeigt, was die Geschichte ist und das erzählt. Also die Predigt ist schon, hat sich schon im Schlachtfeld bewährt. Also diese Geschichte in John Bunyans Erzählung machte ihm keine Mühe. Er listete sie unter seine Favoriten. Sie gehört wahrscheinlich noch nicht zu unseren Favoriten, aber hier dürfen wir wachsen. Das ist der Sinn von der Predigt heute. Also, ich muss ein bisschen zurückgehen, damit wir überhaupt so eine richtige Brille für diesen Text und ähnliche Texte haben. Darum gab es auch eine Schriftlesung aus dem Neuen Testament. Der erste Punkt der Predigt ist, die ganze Bibel ist die Botschaft über Jesus Christus. Die ganze Bibel ist die Botschaft Jesu Christi. Botschaft über ihn und seine Botschaft, beides. Die Bibel lehrt uns, dass Gottes Charakter und sein Umgang mit den Menschen immer dasselbe ist. Jesus Christus, heute und in Ewigkeit derselbe. Gott hat sich nicht verändert. Die ganze Bibel ist eine einzige Geschichte über Gott, der mit den Menschen umgeht. Im Gericht, in der Liebe, in Geduld, in Korrektur, in eine Vielfalt von Umgangsformen, wie das zu einer Beziehung passt. Darum erscheint das Heil von Jesus auch in den verschiedensten Formen. Also nicht nur in diesem Sinne, als Jesus in leiblicher Form auf die Erde kam und auf der Erde wandelte. Auch die ganze Bibel oder die anderen Geschichten in der Bibel vermitteln und verkündigen uns etwas über Jesus. Diese Geschichte hier ist nicht nur eine historische Geschichte. Sie ist ein Schatten der wirklichen Geschichte. Ich gebe euch ein Beispiel aus dem Johannes 2, ich fasse einfach zusammen. Als Jesus in den Tempel gegangen ist und dort hat er die Händler und die Wechsler und die anderen dann gesehen und er machte eine Geißel auf Stricken und trieb sie alle hinaus. Und er sprach zu denen, tragt das weg, macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus. Dann die Jünger haben überlegt, aha, Moment, in dem Psalm 69 steht, der Eifer um dein Haus wird mich fressen. Das ist eine sehr interessante Bemerkung der Jünger, denn dieser Vers im Psalm 69 ist nicht direkt über Jesus geschrieben. Steht nicht im Psalm 69, 10, der Messias wird kommen und Eifer um dein Haus wird ihn fressen. Versteht ihr? Das wäre so eine Möglichkeit, wie die Schrift auf Jesus hinweisen könnte. Irgendwann kommt der Messias und Eifer um dein Haus, Gott, wird ihn fressen. Aber der David schreibt, dass Eifer um sein Haus ihn gefressen hat. Und die Jünger haben eins und eins zusammengetragen und zwei sind auf zwei gekommen. Aha, wenn David eifrig für den Herrn ist, ist es möglich, dass der Messias weniger eifrig wäre? Das ist undenkbar. Wenn David schon eifrig ist, dann ist der Messias natürlich umso mehr. Also, der Eifer um dein Haus hat David gefressen, wird also ganz sicher der Messias noch mehr fressen. Es sind ähnliche Stellen, wo Jesus dann Bezug nimmt auf die ganze Geschichte der Propheten. Es ist unmöglich, sagt er, dass ein Prophet umkomme außerhalb von Jerusalem. Wieso? Weil die Geschichten der Propheten alle auf Christus hinweisen. Und vielleicht das interessanteste Beispiel von den drei, die ich heute bringe, ist das, was wir vorher gelesen haben in der Schriftlesung. Brot vom Himmel. Weil Jesus sagt hier in Johannes 6, nicht Mose hat euch Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Und dann erklärt er, dass er das wahre Brot vom Himmel ist. Also, wir haben hier die Juden damals haben das, die Geschichte vom Manna, das war die Wirklichkeit. Und dann hat man irgendwie überlegt, gibt es so etwas Ähnliches, was vielleicht später passieren würde. Und Jesus hat das dann umgekehrt, das wahre Brot vom Himmel ist er. Die Manna-Geschichte ist ein Schatten der Wirklichkeit. Da ging es nicht um wahres Brot. Da ging es um unwahres Brot. Um bloß leibliches Brot. Das ist ein erstaunlicher Text. Und das ist, wie Jesus das ganze Alte Testament sieht. Da sind die Schatten, aber hier ist die Wirklichkeit. Das ist der erste Punkt. Die ganze Bibel ist die Botschaft von Christus. Der zweite Punkt ist, wenn wir von Christus sprechen, dann sprechen wir von dem Evangelium. Und ich meine hiermit, dass der Christus für uns gestorben und auferstanden ist. Das ist die Christusbotschaft. Also, wenn wir dann einen schwierigen Text im Alten Testament sehen, dann es ist wie wenn man die Antwort weiß und dann irgendwie das mit der Frage in Verbindung bringen muss. Als Jesus unterwegs war nach der Auferstehung mit den Jüngern in Emmaus, die haben ihn gefragt, was er dann halte von diesem Jesus. Und er hat gefragt, ja, welcher Jesus ist das? ja, der war ein Prophet und jetzt ist er tot und wir dachten, der wäre derjenige, der Israel hätte erretten müssen. Und wie Jesus ist, dann sprach er direkt zu ihnen, O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dieser leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Also Jesus gibt uns somit mit dieser Stelle eine Sichtweise für das ganze Alte Testament. Was sollen wir sehen, wenn wir von einem Prophet wie Jeremia oder Jesaja oder Ezekiel oder Elia oder Amos lesen? Er sagt, das waren nur die Knechte, die der Herr den Pächtern seines Weinbergs sandte. Das Wesentliche kam später. Der Höhepunkt in dem Schritt, als der Herr seinen Sohn sandte. Also, Christus ist die Wirklichkeit und der Schatten fällt sowie auf die Seiten des Alten Testaments. Das ist jetzt die Brille, die wir brauchen, wenn wir Richter 4 anschauen. Okay? Was bedeutet also diese Geschichte wirklich? Der erste Schritt in der Auslegung ist natürlich die Beschäftigung mit dem Text, der Exegese, das machen wir jetzt. Also der erste Punkt, was uns in dieser Geschichte eigentlich offensichtlich ist, ist, dass Jael und Sisera nicht einfach zwei Schurken sind, die aufeinander losprügeln. Der Autor schildert die Geschichte, der eine ist der Gute, der andere ist der Böse. Okay, wenn wir ganz am Anfang schauen, als Ehud gestorben war, hatten die Kinder Israels wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Da verkaufte sie der Herr in die Hand Jabins, des Königs, und sein Heerführer war Sisera. Da schrien sie, denn er hatte 900 eiserne Streitwagen und er unterdrückte die Kinder Israels mit Gewalt 20 Jahre lang. Die Formulierung, wie sie hier gemacht werden, er hatte 900 eiserne Streitwagen, das soll uns erschrecken. Er unterdrückte die Kinder Israels mit Gewalt. Hier ist der Böse, der unterdrückt mein Volk 20 Jahre lang. Wenn diese Geschichte am Lagerfeuer in Israel erzählt wird, dann natürlich alle sagen, das ist derjenige mit dem schwarzen Hut, das ist der Schlechte, das ist der Bösewicht. Hingegen, wer ist Barak? Vers 6, Deborah, die Prophetin, sandte hin und ließ Barak rufen, den Sohn Abinoams von Kedesh Naphtali, und sprach zu ihm, hat nicht der Herr, der Gott Israels, geboten, geh hin und zieh auf den Berg, nimm 10.000 Mann, ich will Sisera in deine Hand geben. Also, ja, Barak und Sisera sind nicht einfach zwei Leute, der Gute und der Böse. So, zweitens. Wir haben hier Hilfe, die kommt, als Israel zum Herrn schreit. Vers 3. Da schrien die Kinder Israels zum Herrn, denn sie waren schwer unterdrückt. Israel schrie um Hilfe, Barak wird gesandt. Und natürlich, das ist ein Prinzip, wir können das ganz einfach mit unserem Leben auch verbinden. Wenn wir schreien zum Herrn um Hilfe und der Herr jemand schickt, der uns rettet, das verstehen wir, diese Dynamik. Drittens, was machte der Barak dann, als er kam? Der Barak folgte Gottes Ruf mit Glauben. Es ist ganz klar, dass sein Glaube schwach war. Vers 8. Okay, Deborah gibt ihm den Auftrag, dass er Israel retten soll. Und er ganz heldenhaft sagt, ja, wenn du mit mir gehst, so will ich gehen. Gehst du aber nicht mit mir, so gehe ich nicht. Es ist nicht sehr stark und männlich und heldenhaft von ihm. Er will, dass die Frau ihm das Händchen hält, Dann geht er, ja okay, sie geht, sagt sie im Vers 9, aber das hat Konsequenzen. Aber trotzdem, Barak ist hier ein Held des Glaubens. Vers 10. Er berief Zebulon und Naphtali nach Kadesh. Er zog mit 10.000 Mann Fußvolk hinauf. Auch Deborah zog mit ihm hinauf. Oder Vers 14. Mach dich auf, dies ist der Tag, an dem der Herr den Sisera in deine Hand gegeben hat. Da stieg Barak vom Berg Tabor hinunter, die 10.000 Mann hinter ihm her, und sie siegen. Also wenn Barak auch nicht mit vollkommener Glaube, auch mit schwachem Glauben Gott folgte, so folgte er doch Gott mit Glauben. Das ist ein Prinzip, das aus dieser Geschichte einfach ist zu verstehen. Viertens, wie sollen wir das verstehen, was mit Sisera passiert? Die Geschichte will Sisera verhöhnen. Die Geschichte will über ihn spotten. Er wird zur Schau gestellt. Der Mann, der bekannt ist für seine 900 Streitwagen, also heute in der heutigen Zeit würden wir sagen, der Panzergrenadier, der flieht zu Fuß. Und wohin flieht er dann? Zu irgendeiner Festung? Nein, er flieht in den Zelt einer Frau. Sie soll ihn beschützen. Sie soll diejenigen abwehren, die ihn suchen. Stell dich am Eingang des Zeltes und sage, es ist hier niemand. Dann haben wir auch diese Situation, dass die Frau ist nicht einfach irgendeine Frau, das ist die Frau von seinem Verbündeten. Und sie überlistet ihn. Sie bringt ihm Wasser. Und sie sagt, hab keine Angst, kehr bei mir ein. Deckt ihm mit der Decke zu. Bringt ihm nicht nur Wasser, sondern Milch. Also, das ist eine Dynamik in einer solchen Geschichte. Das begreifen wir, das wissen wir. Wenn wir von einer Geschichte erzählen oder von einem Märchen erzählen und wir merken, dass der Gute den Bösen überlistet. Das gefällt uns. Und eben, um den Lagerfeuer hier in Israel, die Zuhörer, die hätten keine Mühe gehabt. Ja, sie überlistet ihn. Das haben wir gern. Und dann diese Frau tötet den mächtigen Krieger mit einem Zeltpflock und Hammer. Ich vermute, keiner von uns wohnt in Zelten und es ist ziemlich lange her, seitdem wir die Menschen so gelebt haben. Zeltpflock und Hammer ist Frauenwerkzeug. Also die Frau tötet den Krieger mit ihrem Frauenwerkzeug. Wenn man das ist vielleicht ein gewagter Vergleich, aber vermittelt etwas. Sie hat ihn erstochen mit ihren Sticknadeln. Also irgendwie so mit ihrem Frauenwerkzeug, sie bringt den mächtigen Krieger um. Ist natürlich keine Ehre für diesen Krieger. Vielleicht einige von euch kennen diese Geschichte von demjenigen, die Frau hat einen Mühlstein runtergeworfen und das trat ihm am Kopf. Und dann sagte er seinem Waffenträger, hey, schnell töte mich, sonst würde von mir gesagt, eine Frau habe ihn umgebracht. Ja, mit einem Müllstein, das ist irgendwie verständlich. Aber mit Frauenwerkzeug ist das natürlich zum Spott. Er flieht zu Fuß, er kehrt bei ihr ein, sie überlistet ihn. Sie gibt ihm große Gastfreundschaft und dann mit Frauenwerkzeug bringt sie ihn um. Das ist alles Spott, alles Ironie, alles ein sich zur Schau stellen oder ein Verhöhnen von Sisera. Und fünftens, was wir sehen in dieser Geschichte, wir sehen Jaels Entschlossenheit. Es ist interessant, dass diese Frau, die eigentlich ein Verbündeter von Sisera war, auf einmal sein Gegner ist. Sie trifft im Kontext der Geschichte die richtige Entscheidung. Und diese Entscheidung trifft sie auch mit Hingabe. Sisera floh zu Fuß, das ist Vers 17, also gut ein Drittel des Kapitels beschäftigt sich mit Jaels Hingabe. Ihre Entscheidung, sich auf die Seite Israels zu stellen. Ich brauche gern das Beispiel, weil es nicht allzu lange zurückliegt, von Italien im Zweiten Weltkrieg. Hat Italien den Zweiten Weltkrieg gewonnen oder verloren? Ja, das Land fing auf der falschen Seite an und irgendwie dann als die Alliierten, es ist langsam klar, dass die Alliierten den Krieg gewinnen würden, hat Italien die Seite gewechselt. Also hat sie den Krieg gewonnen. Und Südtirol, was vorher zu Österreich gehörte, gehört heute zu Italien deswegen. Das ist ein Bild eigentlich von wie unsere Entscheidung ist als Menschen. Wir sind auf der falschen Seite, aber wir dürfen wie Jael sagen, ja Moment, ich kämpfe jetzt gegen den Herrn, ich glaube, ich wechsle die Seite, dann obwohl ich früher sein Feind war, werde ich gewinnen. Diese Frau tut genau das, trifft mit Hingabe die richtige Entscheidung und das in einer Angelegenheit, in der es um Leben und Tod geht. Sie ist in diesem Kapitel die Glaubensheldin, der diesen Feind mit Spott und Hohn niedermacht. Das ist gute Nachricht, das ist die gute Botschaft. So jetzt, diese fünf Punkte, wiederhole kurz, das ist mein anderes Blatt, ja. Nicht nur zwei Schurken, die aufeinander losprügeln, sondern der Gute und der Böse. Israel ruft um Hilfe, ein Retter wird gesandt. Der Retter folgt Gottes Ruf mit Glauben. Der Feind wird mit Ironie und Hohn und Spott niedergemacht. Und die Frau trifft die richtige Entscheidung. Natürlich viele andere Prinzipien und Punkte hier, aber ich möchte euch zeigen, wie das dann zur Anwendung kommt. Also jede Dynamik oder jedes Prinzip aus dieser Geschichte, jede Aussage der Schrift in diesem Text weist auf das Evangelium hin. Das Erste, was wir bis jetzt gemacht haben, ist zu erkennen, welches Prinzip lehrt uns dieser Text? Und jede dieser Prinzipien findet dann in Jesus Christus seinen Höhepunkt, seine Erfüllung, seine Vollendung. Zum Beispiel der erste Punkt. Sisera ist der Bösewicht, Barak der Held. Damals habe ich meine Kinder gefragt, hast du einen Feind? Ja, der Satan. Ja, der Satan, genau. Okay, ist er dein einziger Feind? Und dann irgendwie so langsam kamen sie auf die Welt. Natürlich, dabei haben sie den schlimmsten Feind übersehen. Das Fleisch. Aber irgendwie dann auf einmal schaltet es bei einem. Die alte Natur. Also wir haben einen Feind auch. Diese Dynamik kennen wir. Wenn wir lesen in der Bibel von jemand, der sich gegen Gottes Volk erhebt und Gottes Volk bekämpft und unterdrückt, dann kann ich das leicht auf mich in dem Sinn anwenden und sagen, ich weiß, wie das ist. Aber mein Held heißt nicht Barak. Mein Held ist Jesus Christus. Barak ist ein schwacher Schatten von dem wirklichen Erretter. Das ist schon der zweite Punkt. Barak war Gottes Antwort auf diese Hilfeschrei, da schrien die Kinder Israels zum Herrn, Vers 3, und dann beruft Gott den Barak. Was hat der Herr getan, als du zu ihm geschrien hast? Was tut er, wenn wir zu ihm schreien? Der sendet Retter. Und grundsätzlich hat er seinen Retter schon gesandt, der Jesus Christus, der uns von dem schlimmsten Feind, Satan, Welt und vor allem unsere alte Natur, schon befreit hat. Oder das dritte Prinzip. Barak folgte Gottes Ruf mit schwachem Glauben. Könnten wir auf uns auch anwenden? dass selbst bei unserem schwachen Glauben der Herr gnädig ist und uns, ich liebe diese Stelle, wo der Vater sagt zu Jesus, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und dann Jesus heilt den Jungen. Also, der schwache Glaube war kein Hindernis für Gott. Seine Gnade war genug und er hat den Mann geheilt oder den Jungen geheilt. Barak folgte Gottes Ruf mit schwachem Glauben. Aber ich könnte dies auch auf Jesus Christus hinweisen lassen. Christus, mein Erretter, ist nicht jemand, der mit schwachem Glauben Gott vertraute, sondern er vernichtete alle unsere Feinde selbst und das in einem vollkommenen Glauben. Und wenn ich mit schwachem Glauben in meinem Herzen zu kämpfen habe, täglich, da kann ich immer sagen, Gott sei Dank ist Jesus Christus nicht schwach im Glauben. Derjenige, der mich errettet hat, ist stark im Glauben. Oder dieser vierte Punkt. Jetzt wird es interessant. Die Geschichte will Sisera verhöhnen. Die Geschichte will den Feind verhöhnen. Wir dürfen, hier, das lehrt die ganze Bibel, wir dürfen glaubensvoll und froh unsere Feinde wegen Jesus' Sieg sogar verhöhnen. Kolosser 2 steht, er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und ein Triumphzug aus ihnen gemacht in Christus. Das sind drei oder vier Orten, wie dieser Vers dann sagt, dass Christus nicht nur unsere Feinde besiegt hat, sondern er hat sie beschämt besiegt. Er hat sie zur Schau gestellt. Er hat sie eben ihre Macht entkleidet. Das ist nicht einfach ein Wort irgendwo hergenommen. Das ist ein Schamwort. Sie öffentlich zur Schau gestellt. Ein Triumphzug aus ihnen gemacht in Christus. Unsere Feinde, Fleisch, Welt und Teufel, werden niedergemacht. Sind schon niedergemacht worden. Und wir müssen uns nicht schämen, eine Freude darüber zu haben, dass Satan und unser Fleisch schmachvoll niedergemacht werden. Darüber soll man sich freuen. Und was ist dann die demütigende Ort, oder was gehört zu der demütigende Ort, wie der größere Barak und die größere Jael, die Ur-Sisera schlug und schlagen wird? Also eins davon haben wir gesehen, dass Christus selbst sie zur Schau stellt. Oder man könnte sagen, unsere Feinde werden gedemütigt dadurch, dass ihre Niederlage sogar durch uns kommt. Durch ihre frühere Freunde und durch ihre frühere Knechte. In Offenbarung 12 steht, wir werden ihm durch das Blut des Lammes und das Wort unseres Zeugnisses überwinden. Das letzte Prinzip. Jael kämpfte entschlossen auf Gottes Seite. Christus war natürlich erst recht entschlossen. Und das in einem weitaus schwierigeren und wichtigeren Kampf. Er ist derjenige, der den Feind wirklich überlistet hat. Als Satan ihn töten wollte, das war seine Niederlage. Natürlich war der Herr am Planen von allem, aber das ist so das Verrückte vom Bösen, das Idiotische vom Bösen, dass es selbstzerstörerisch ist. Jael kämpfte entschlossen auf Gottes Seite, Christus war erst recht entschlossen. Und jetzt die Frage, wir haben diese Botschaft angefangen mit die Einleitung für ein Bibelstudium. Wenn unsere Einleitung das ist, was uns täglich beschäftigt, und wir einen solchen Text lesen, dieser Text gibt uns praktische, alltägliche Hilfe. Die Antwort auf unsere Alltagsfragen ist hier beantwortet, und zwar auf ausgezeichnete Weise. das Evangelium ist die Antwort auf das, was uns wirklich plagt. Unsere echte Not sind nicht unsere Umstände, die nicht so laufen, wie wir das uns gerne hätten. Die echte Not ist, wie ich in den Umständen reagiere. Die wahre Not der Menschen ist die Sünde. Und die Antwort der praktischen, bewährten, wunderbaren, transformierenden, begeisternden, gottverherrlichenden, freudegebenden Erlösung in Christus. Das ist die Antwort. Die Antwort der Bibel, die Antwort dieser Stelle ist in all den Prinzipien, die hier diese Stelle ist. Hast du einen Feind? Hast du einen Retter? Freust du dich darüber, dass dein Feind niedergemacht wird und niedergemacht wurde? Freust du dich über den, der die richtige Entscheidung für dich aus Entschlossenheit oder entschlossen getroffen hat? Wir können schließen mit diesem letzten Abschnitt hier. Denn dieser letzte Abschnitt zeigt uns eigentlich der endgültige Sieg oder die endgültige Lösung von dem Problem. Am Anfang haben wir eine Not, und zwar über längere Zeit. Er unterdrückte die Kinder Israels mit Gewalt 20 Jahre lang. Am Schluss, so demütigte Gott zu jener Zeit Jabin, den König von Kanaan, vor den Kindern Israels. Demütigte, verhöhnte, oder das alles gehört zusammen. Und die Hand der Kinder Israels lastete je länger, je schwerer auf Jabin, dem König von Kanaan, bis sie ihn völlig vernichtet hatten. Halleluja. Das ist genau das, was in unserem Heil passiert ist und passieren wird, dass die Hand der Kinder Israel je länger, je schwerer auf unsere Feinde lasten wird, bis sie ihn völlig vernichtet hatten. Also am Schluss ist ein totaler Sieg, könnte man sagen. Bis sie ihn völlig vernichtet hatten. Seine Warnung natürlich für diejenigen, die auf seiner Seite sind. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der Gericht bringt. Aber dieses Gericht ist auch Grund zur Freude bei uns. Denn das Gericht ist ein endgültiger Sieg über all unsere Feinde. Und das durch das Evangelium von Jesus Christus. Amen.